Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext steht an diesem Sonntag in der Apostelgeschichte im 10. Kapitel. Petrus sprach zu den Männern, die von Cornelius zu ihm gesandt waren: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich holen lassen sollte in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief Petrus sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einigen Geschwistern aus Joppe. So gingen sie hin mit ihm nach Caesarea. Und als sie am folgenden Tag dort ankommen, wartete Cornelius auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Liebe Schwestern, liebe Brüder, als in Coventry die deutschen Angriffe die Stadt dem Erdboden gleich machten, da versank auch die schöne, wunderbare gotische Kathedrale in Schutt und Asche. Und der leitende Geistliche, der ging am nächsten Morgen durch die Trümmer seiner zerstörten, rauchenden Kathedrale. Und dann nahm er ein Stück verkohltes Holz auf und schrieb an eine der Außenwände die Worte: Vater, vergib. Vater, vergib. Das ist der Beginn, das durchziehende Wort beim Friedensgebet von Coventry geworden. Und dieser Geistliche, der stand plötzlich in schärfster Kritik. Die Leute kamen, schauten auf die Wand und dachten: Ist der denn verrückt geworden? Vater, vergib, so weit kommt's noch, dass er den bösen Deutschen vergibt? Diese Hunnen, diese Unmenschen, mit denen man nun wirklich nichts mehr zu tun haben will? Wie kann der das an die Wand schreiben? Und die anderen, die hatten ein bisschen genauer gelesen. Die ereiferten sich und sagten: Wie kann der das schreiben? Vater, vergib. Dann muss schon stehen ihnen, den anderen, diesen Unmenschen. Schreib gefälligst dazu ihnen. Und er blieb fest und ließ es bei den drei Worten, Vater, vergib. Und er setzte sich mit seiner Gemeinde auseinander und machte ihnen deutlich, dass die Schuld niemals auf einer Seite allein liegen kann. Und er machte ihnen deutlich, dass das glorreiche britische Empire in ganz viele Länder einmarschiert war. Und es war eben sehr wichtig zu sagen, auch uns muss vergeben werden. Wir haben auch andere Völker überfallen. Auch wir wollten haben, was uns nicht gehört. Auch wir haben andere Menschen entwürdigt. Er gehörte zu einer kleinen Fraktion, die sich dann im britischen Weltreich gegen den Bomberadmiral Harris stellte, der nämlich nun erklärte, jetzt muss nicht nur eine Stadt, sondern jetzt müssen 1000 Städte in Deutschland in Schutt und Asche versinken. Und dann wurde tatsächlich die gesamte britische Forschung darauf angesetzt, wie kann ich es erreichen, dass die Wohnung, das Haus, in dem Menschen sich zu Hause fühlen, in dem sie ihre Sicherheit wähnen, dass dies zur Waffe gegen die Menschen wird. Man hat da sehr lange dran geforscht. Und dann sind vieltausend Städte in Schutt und Asche gelegt worden. Dieser Geistliche hat aus den Trümmern seiner Kathedrale Nägel gezogen, die alten Nägel, die die großen Balken der Kathedrale zusammengehalten hatte, solche riesengroße Nägel, die hat er gesammelt und aus denen hat er Kreuze herstellen lassen, Nagelkreuze aus Coventry, und hat nach dem Krieg die verschiedensten zerstörten Kirchengemeinden angeschrieben, ob sie nicht in ein Netzwerk des Friedens mit eintreten wollen, auch eine Nagelkreuzgemeinde zu werden. Daran zu erinnern, dass wir alle der Vergebung dringend bedürfen und dass es ganz leicht ist, die anderen, die Fremden, für die zu halten, die unser Unglück bedeuten, wie ja es so einfach war, im Dritten Reich hier in diesem Land den Leuten zu sagen, die Juden, die sind unser Unglück. Es war so einfach, das waren ja die anderen. Und das war ja auch der Grund, weshalb die mörderische Ideologie eine solche Macht entfalten konnte und ihr so viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Die anderen. Und jetzt schauen wir in unsere Gegenwart und sind ja zu Recht entsetzt über all das, was uns von ehemaligen Freunden so präsentiert wird. Wie es nur darum geht, Macht auszuüben. Ich habe noch gestern einen Artikel gelesen, da wurde ganz peinlich aufgelistet, welche amerikanischen Multimilliardäre Trump finanziert haben und auch schon die Forderung nach Grönland gestellt hatten, die da überall schon ihre Investitionen geplant haben. City of Future. Ein Ort, an dem es dann keine Gesetze mehr gibt, an die man sich halten muss. Wunderbar, der Ort der Freiheit, proklamieren diese entfesselten Superreichen. Und sie stellen sich vor, wie in diesem wunderbar kalten, eisigen, hohen Norden sie tun und lassen können, was sie wollen. Und das ist entsetzlich. Aber wenn wir uns den Spiegel hinhalten, dann ist doch die Frage, ob wir nicht alle so gerne tun wollten, was wir wollen, was sich an keine Gesetze bindet. Und ich gebe gerne zu, ich fahre gerne mal auch über eine gelbe Ampel. Weil jetzt noch anhalten, da muss ich noch rüber. Außerdem habe ich doch immer gute Gründe. Kleinigkeiten mag man denken, ja, aber wie fängt es an? Und ich denke daran, dass ich früher als Kind, als die Kirchen noch völlig davon überzeugt waren, dass die verworfenen homosexuellen Menschen doch alle in der Hölle brennen werden, dass ich das einfach so hingenommen habe und das für, ja, warum nicht, ja, schließlich und endlich gegen Gottes Wort und Gebot, gegen Gottes Wort. Im Evangelium kommt ein Hauptmann und er bittet für seinen Knecht. Der steht ihm zu allen Diensten bereit, der hat keine Frau dabei. Das ist der, der ihm die Waffen trägt, ihm das Zelt putzt und für Liebesdienste zur Verfügung steht. Völlig normal. Und Jesus heilt den Knecht und er sagt, dass diese Bitte dieses fremdländischen Hauptmanns ihm deutlich macht, dass er einen solchen Glauben in ganz Israel nicht gefunden hat. Und wir haben uns als Kirchen über Jahrhunderte hinweg erregt, diese anderen, die Verworfenen, und schaffen es zum Teil bis heute nicht heraus, dass es uns doch überhaupt gar nicht angeht, solange ein Mensch einem anderen Menschen tatsächlich nicht verfällt, er nicht sein Opfer wird. Dass es gar nicht unsere Aufgabe ist, zu schauen, wer wen liebt. Und dass das auch gar kein Gesprächsthema zu sein hätte. Dass wir es nicht herausheben müssten zur einen oder zur anderen Seite, sondern dass es uns alles gar nichts angeht, wenn es denn Liebe ist. Und dann denke ich, wie viele Ehen gut heterosexuell sind, völlig ohne Liebe. Die anderen, Gott sei Dank bin ich es ja nicht. Es sind ja die anderen, die da irgendwie anders und abartig und falsch sind. Das zieht sich schnell durch und wir haben ja im letzten Jahr, im vorletzten Jahr zum Volkstrauertag auch über Alltagsrassismus nachgedacht. Gehört jemand mit einer anderen Hautfarbe wirklich zu uns? Wieso ist eigentlich einer, der eine etwas dunklere Hautfarbe hat, einen deutschen Elternteil und einen, der offensichtlich eine andere Familiengeschichte hatte, warum gehört der dann nicht zu uns? Warum ist eigentlich dann die dunkle Haut so viel deutlicher, dass er kein Deutscher ist, keine Deutsche? Wie schnell sind wir auf diesem Weg? Und es fängt mitunter im Kindergarten an. In meiner Berliner Gemeinde hatten wir einen Kindergarten und ich habe mit den Kindergärtnerinnen kämpfen müssen. Die älteste Gruppe, die war oben. Die kleinen Gruppen, die waren unten. Und der Aufstiegsgedanke, ich komme am Ende, bevor ich in die Schule komme, in die obere Etage, dann bin ich oben. Der war schon bei den Kleinen ganz präsent. Und die Kindergärtnerinnen weigerten sich, die Gruppen zu tauschen. Ich wollte unbedingt, dass die Großen runtergehen, damit dieser bescheuerte Aufstiegsgedanke sich gar nicht erst festsetzt. Nein, das ging gar nicht, da waren so viele organisatorische Schwierigkeiten und sie hatten doch die Räumlichkeiten schon genau so eingeräumt, dass das genau auf die Gruppen hinpasste. Wir haben immer gute Gründe, warum wir daran festhalten, dass die anderen anders sind, dass wir oben sein können, dass wir aufsteigen müssen. Und wir brauchen so viel Zuwendung von Gott, um zu begreifen, welch ein Unsinn es ist, uns voneinander zu trennen, an Hautfarben, Sprachbarrieren, an dem, was ein Mensch kann, an Fähigkeiten besitzt oder nicht. Und lustigerweise erlebe ich es nach wie vor als geborener Ossi, dass ich, wenn es rauskommt, immer ein bisschen weniger wert bin als jemand, der im Westen geboren wurde. Unsere wunderbare EKD, die ja so sehr darauf achtet, dass alle gut repräsentiert sind, hat keinen einzigen leitenden Geistlichen, keine leitende Geistliche, die aus dem Osten käme. Alle samt waren vielleicht mal mit Buschzulage im Osten, haben aber natürlich ihre Herkunft aus Hannover oder sonst wo. Mit größter Selbstverständlichkeit. Und wir halten dann den anderen Vorträge, wie wir doch uns öffnen müssen, füreinander da sein sollen und so weiter. Das ist etwas, was wir uns wirklich dick hinter unsere Ohren schreiben müssten. Gott schaut nur dein Herz an. Und er will darin etwas sehen. Er will sehen, habe ich Platz geschaffen für seine Liebe? Habe ich meine wunderbaren Vorurteile über die anderen abgeräumt? Oder pflege ich da immer noch dieses, dass wir irgendwie klüger, besser, schöner sind als all die anderen, dass wir im Recht sind und die anderen im Unrecht? Pflege ich das oder habe ich es losgelassen? Bin ich ein Mensch, der einem anderen Menschen vorurteilsfrei versucht zu begegnen? Und darum geht es hier in diesem langen Predigttext um nichts anderes. An Petrus wird hier durchbuchstabiert, dass Gott tatsächlich seine bis dahin völlig exklusive Liebe zu seinem Volk ausweitet. Und es gibt aus dem christlich-jüdischen Dialog, aus dem Anfang dieses christlich-jüdischen Dialoges vor circa 100 Jahren, ein ganz schönes Wort. Der ist nämlich entstanden mit Franz Rosenzweig und seinem Freund Rosenstein, glaube ich, Hüssi. Die haben miteinander diskutiert. Beide waren Juden. Der eine hatte sich sehr bewusst zum Christentum gewandt. Und diese beiden haben dann diskutiert miteinander. Und dann sind sie auf eine ganz wunderbare, schöne Lösung gekommen. Das Judentum ist der Stern der Erlösung. Aus diesem Judentum kommt alles, was uns bis heute prägt. Unser Herr Jesus Christus, die Mutter Maria, alles Juden. Und Paulus ein Jude und Johannes ein Jude, lauter Juden. Menschen, die etwas vom Glanz Gottes in ihr Leben hineingelassen haben, indem sie sich von ihren Erwartungen gelöst haben. Ihre Erwartung war, dass der Messias glänzend und stark kommt. Und es ist doch ein Wunder, dass das Christentum zu einer Weltreligion werden konnte, mit einem solchen Versager als Religionsstifter. Der Versager schlechthin, der predigt die Liebe und dafür schlägt man ihn ans Kreuz. Er heilt Menschen, er hat uns allen wohlgetan, den Blinden gibt er das Gesicht, den Tauben öffnet er das Ohr. So heißt es in einer schönen Arie bei Bach. Er hat uns allen wohlgetan. Und was tun die Menschen? Sie drängen ihn raus, sie wollen ihn schon als Baby nicht haben, weg mit ihm. Hier ist kein Platz in dieser Herberge. Draußen, da kannst du sein. Und da sind Menschen, die erkennen auf einmal, dass Gott ganz anders kommt, eben nicht glänzend, uns nicht Macht mit Macht überbietet, nicht dafür sorgt, dass wir die triumphierenden Herrinnen und Herren dieser Welt werden, sondern dass wir mit unserem ganz normalen Leben, auch damit, dass wir, wenn wir ihm folgen, ganz oft die Dummen sind, dass das der einzige Weg des Glaubens sein kann. Und sie hören es und begreifen, wer Christus ist, dass er kommt und alle Grenzen niederlegt. All die Grenzen, die wir ziehen. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht in Deutschland und in Europa eine Migrationsdebatte durchaus führen müssen. Offen und ehrlich und anständig, ohne dass man Menschen diffamiert und schlecht macht. Und trotzdem muss es heißen, wir legen die Grenzen innerlich nieder und wir sind vor allen Dingen Menschen, die der Liebe Gottes verpflichtet sind und zuerst einen Menschen sehen und nicht seine Bedingungen um ihn herum. Und das gilt sogar für all die Schuldigen. Ja, der Rechtsstaat, der geht manchmal recht sanft mit den Tätern um. Das kann einen ärgern, darüber darf diskutiert werden, aber dass auch der Schuldige ein Recht zum Leben hat, davon leben wir vor Gott alle miteinander. Der Stern der Erlösung und das Christentum, das sind seine Strahlen. Das haben sie miteinander im Ringen um den Weg Christsein, Jude sein. Das haben sie so miteinander gefunden. Das sind die Strahlen, die in alle Welt hinausgehen und tatsächlich uns lehren, dass wir inklusiv leben dürfen. Andere mit einladen, mit einschließen, füreinander offen sein dürfen. Und Petrus, der weiß nicht recht, ob er diesen Weg, den andere vor ihm schon längst gegangen sind, ob er diesen Weg für richtig erachten darf. Und dann hat er kurz vor unserem Text diese Vision, wie ein Engel kommt und lauter unreine Tiere in einem Tuch ihm vors Gesicht hält. Und er schreckt zurück und sagt, nein, das ist unrein, das können wir, kann ich alles nicht berühren, das darf man nicht essen und so weiter. Und der Engel sagt ihm, was Gott für rein erklärt hat, das darfst du doch nicht für unrein erklären. Und jetzt müsste man denken, aha, er begreift, dass es um die Speisegebote geht. Nein, an diesem Beispiel wird ihm klar, es geht nicht nur darum, was ich esse. Bin ich Vegetarier, Veganer, Fleischesser, halte ich mich an Koscher, Halal oder sonst etwas, sondern es geht letztendlich vor allen Dingen um Menschen. Und das begreift er. Und das muss er auch schon begriffen haben, denn er befindet sich in einem Haus, in dem er nicht hätte sein dürfen. Gerber brauchte man unbedingt. Die machten ja die Farben in die Stoffe und auf das Leder. Aber weißes Leder hat man bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts durch Hundekot nur weiß bekommen. Ja, und wer mit solchen Dingen umgeht, der ist natürlich unrein. Alle wollten schön gefärbte Stoffe haben, aber wer das macht, der ist unrein. Bei einem Gerber hätte der gute Petrus sowieso nicht einkehren dürfen. Deshalb, der macht da so einen Kompromiss, er geht durch das Haus und setzt sich lieber oben aufs Dach, da ist er ja mit dem Gerber nicht in einem Haus. Ja, wie wir dann so schöne Kompromisse finden. Und da oben, da hat er dann die Vision. Und er kann sie umsetzen. Und er geht zu dem, der doch sein Feind ist. Einer der Besatzungsoffiziere. Diese widerlichen Leute, die das Volk der Juden niederhalten, verhindern, dass der Messias kommt und die doch vom Messias vertrieben werden müssen. Mit denen hat man keinerlei Umgang. Ein Feind, so ein richtig böser Feind. Ach, wie schön, wenn man sowas hat. So ein Feindbild, das stachelt einen doch auf. Da geht doch der Blutdruck wieder in die richtige Richtung und man fühlt sich sehr erfrischt. Und er legt das alles nieder und dann steht in der Mitte, als der vor ihm niederfallen will, ich bin doch auch nur ein Mensch, wie du. Und er macht damit klar, dass Christus kommt und Gott wird ein Mensch, wie du und ich, mitten unter uns, damit wir ihn sehen. In denen, die keiner haben will, nee, da draußen. In denen, die auf die Flucht geschickt werden, nach Ägypten oder in andere reiche Länder. Mit denen, die den Mächtigen nicht behagen. Mit denen, die nicht in unsere Systeme hineinpassen. Mit denen, die Liebe wünschen und Liebe geben und dafür das Scheitern erleben, mit den Herausgedrängten, Durchbohrten, Vergessenen, Abgelehnten, mit denen, die von ihren Freunden verraten werden. Mit all denen ist er unterwegs und scheut doch trotzdem nicht das Haus des Pharisäers, isst und trinkt, sodass die anderen sagen, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Und er lässt sich von reichen Frauen finanzieren. Ja, das macht er alles. Er ist der Freund all der Vergessenen und Verstoßenen und wird deshalb nicht zum Feind der Reichen, sondern er ist der, der uns allen zeigt, was Menschlichkeit bedeutet. Gott wird Mensch, dir Mensch zugut. So singen wir es zu Weihnachten. Dir Mensch zugut. Und er trägt das Gesicht des neuen Menschen ein, sodass wir durch Schuld und Versagen, durch Krankheit und Not, durch Behinderung und Hunger, Elend und so weiter hindurchgucken, hindurchschauen können und immer wieder sehen, das ist ein Mensch, wie Christus. Ein Mensch, den Christus liebt und wir dürfen aufeinander zugehen. Es ist die rätselhafteste Frage, wie sich diese Religion, die all den Begrenzungen der Macht, der Gewalt, dem Glanz für Einzelne widerspricht, wie die sich diese Religion hat durchsetzen können. Das kommt von Gott. Das kommt von Gott, weil Gott unter uns sein will. Damit wir Gott lieben im Nächsten, indem wir immer wieder lernen, Dinge niederzulegen, die uns voneinander hindern. Er tritt ein in dieses Haus und alle Feindschaft endet. Der Pfarrer in Coventry schreibt an die Wand: Vater, vergib uns und ihnen, denn wir alle haben gesündigt. Und wir haben überhaupt gar keine Gründe, uns erhaben zu fühlen übereinander. Die Abstände zwischen uns Menschen sind gering. Minimal, selbst gegenüber einem Menschen, der völlig in die Demenz abgerutscht ist und jemanden, der hochleistungsmäßig Computer programmieren kann. Der Abstand ist gering. Wenn wir den enormen Abstand zwischen uns und Gott sehen, und er kommt und überwindet alles, die größte Distanz, um uns nahe zu sein. Und zwar uns nicht nur aufzufordern, sondern uns zu erfreuen. Nimm meine Liebe an. Nimm sie an. Sie gilt dir ganz persönlich. Nimm sie an und lass sie in dir wirken und verschenke sie an all die Menschen, denen du begegnest. Und wenn du denkst, es reicht nicht, der Vorrat ist unendlich. Komm und nimm. Sing und bete und glaube und vertraue nur und trage in die Welt Menschlichkeit, wenn du Gott liebst. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.